Ένα τσιγαράκι με την Νίνα.
Heute habe ich sehr charmante Vertretung von Gregi, der komplett untergegangen ist mit seinen vielen Gerichtsverfahren. Hallo Nina.
Hallo Doreen.
Du, Frage, hast du eigentlich auch mal geschwänzt in der Schule?
Ja, was soll ich da sagen? Ja, das hat es vielleicht schon mal gegeben.
Hast du irgendwann mal gut lustig geschwänzt?
Ja, also wir haben alle zusammen geschwänzt im Gimmi.
Was, die ganze Klasse?
Ja, also beziehungsweise fast die ganze Schule aus.
Und sind, also es ist ein Streik?
Ja, eine Art. Und sind demonstriert. Es ist darum gegangen, dass die Husi und so abgeschafft werden. Und die Eltern waren aber nicht informiert. Und prompt habe ich eine ganz clevere Idee gefunden, am Tag ein Statement dazu abgeben und bin namentlich erwähnt worden.
Bravo.
Ja, es ist dann aufgefallen, aufgeflogen. Ja.
Apropos aufgeflogen, ich komme auch gerade eine Geschichte in den Sinn. Ich glaube, es war das Basler Tennisturnier. Und das war gerade ein Tag vor der Ferien.
Ja.
Und ich bin dann mit zwei Kollegen das Basler Tennisturnier. Das war am Freitagnachmittag wahrscheinlich. Und hat den Nachmittag geschwänzt. Und ja, dann hat der Geschichtslehrer, ist auch Tennisfan und hat scheinbar Tennis geschaut und hat dann uns drei gesehen, dort am Tennisturnier.
Also im Fernsehen?
Im Fernsehen. Mhm. Und die Sache war eben die, wir sind auf Basel und haben gedacht, wir haben ein Ticket von einem Spieler, der gespielt hat, hat können für Angehörige und Freunde hat er ein gewisses Kontingent gehabt, Ticket. Ja. Und wir kommen runter. Und dann hat das Turnier gesagt, nein, hier kommen keine Tickets mehr über, der hat schon viel zu viele Tickets verschenkt. Riese Aufregung, sogar der Spieler ist aus der Kabine gekommen und hat rumgeschrien. Und dann, ist dann der Brennwald gekommen, der Turnierdirektor, und hat gesagt, ja nein, also ich kann jetzt da die Tickets nicht geben, aber ich gebe euch VIP-Tickets, dann könnt ihr überall hin. So irgendein komischer Kompromiss gewesen. Und dann haben wir gedacht, oder? Wir haben gewonnen, ja. Wir haben können rein, beste Plätze, erste Reihe. Aber mit dem Effekt, dass natürlich bei jedem Ballwechsel...
sind wir im Bild.
Und der Geschichtslehrer sieht uns offensichtlich. Mhm. Und hat dann wahrscheinlich aus seinem Sessel, raus während dem Tennis, schauen, unseren Eltern angerufen. Und hat ausrichten lassen, er fände es ja schön, dass wir ein Tennisturnier sehen, statt in seine Stunde. Wir sollen doch bitte in der Ferien die und die Strafaufgabe machen.
Okay.
Eigentlich aus einem Sieg oder aus etwas Gutem. Ja. Ah, wir können das Tennisturnier in die erste Reihe, hat sich etwas negativ gekehrt.
So schnell kann es gehen.
Dann haben wir eben die Strafaufgabe machen in der Ferien und nach der Ferien ist die Strafaufgabe abgegeben und sie ist benotet worden.
Okay.
Und mein Kollege, der dabei war, hat einen 3,5 Körper geschickt. Also wäre negativ gewesen, unter dem Vierer. Mhm. Dank der Strafaufgabe, die er, glaube ich, einen 5,5 Körper hatte, ist er auf den Vierer raufgekippt. Super. Und das hat ihn davor bewahrt, provisorisch zu werden.
Das also, Glück im Unglück, im Glück im Unglück.
Oder? Genau, also ist schon krass. Und das ist ja auch im Strafverfahren oft so. Du weißt dann gar nicht recht, hast du jetzt Pech oder Glück mit dem Staatsanwalt? Du meinst, es sei Glück, hinaus ist dann einmal Pech etc.
Ja, das kann sein, ja.
Verfolgst du eigentlich auch den Vinzenz-Prozess?
Selbstverständlich, man kommt ja fast nicht dran vorbei. Vor allem auch, wenn man in einem Büro arbeitet.
Also eben, du solltest ja eigentlich arbeiten, während ich mich da weiterbilde am Vinzenz-Prozess.
Das ist so, ich investiere wahrscheinlich ein bisschen weniger Zeit wie du in die Lektüre, ja.
Jetzt, heute ist es ja so, wir wären zwar zugelassen, der Gregi Münch und ich, da wir aber nicht involviert sind in die Terminabsprache, haben wir halt anderweitig schon Termin gehabt. Darum ist der Gregi jetzt auch nicht verfügbar für einen Podcast. Ich war dann im Gefängnis, komme aus dem Gefängnis raus und stolpere über die drei Staatsanwälte.
Okay.
Der Marc Jean-Richard de Bressel hat sehr bleich gewirkt. Ich glaube, der ist leicht krank.
Aber das kommt gut, ja.
Meinst du, er hat alle angesteckt? Im Wohnzimmer von Mäppli hat er alle Angst. Ja. Nein, aber auf jeden Fall ist mir aufgefallen, er war ein bisschen bleich. Und dann bin ich eben zu Nana, vielleicht habe ich auch angesteckt, habe ich mir ein bisschen
Abstand. Noch besser, ja.
Und dann habe ich erfahren, sie haben schon gelesen, ich war ganz erstaunt. Und sie sind scheinbar gerade von der Pause gekommen. Und dann habe ich also herausgefunden, sie gehen nicht zum Hipsterbäcker eine halbe Stunde anstehen für den Kaffee, sondern sie gehen, weißt du, in den Bäcker, gerade dort neben dem Gefängnis, wo einmal das Gericht auch geht.
St. Jakob.
St. Jakob, genau.
Ja.
Also, sie sind dort ihren Kaffee geholt. Und dann habe ich natürlich weiss gelaufen, was haben sie erzählt? Dann haben sie gesagt, hast du unser Plädoyer immer noch nicht bekommen? Dann haben sie gesagt, wir sind auch lustige, aber was haben sie jetzt erzählt? Und dann haben sie gesagt, musst du deine Müsli fragen.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, aber die Müsli sind ja nicht unbedingt objektiv. Aber sie haben sich gedeckt gehalten.
Also immer noch keine Kenntnis.
Also nein, weißt du, von der Replik heute Nachmittag.
Ja.
Gut, jetzt zu dem, was heute gelaufen ist. Am Morgen hat ja der Kollege Landshut plädiert. Er hat so gemacht, dass er, glaube fast ein 200-seitiges Plädoyer eingereicht hat, gemäß NZZ, ja. Das ist meine Quelle. Dann angekündigt, dass er rund 3 Stunden plädieren will. Der NZZ hat dann ausgerechnet, es sei eine Lesezeit von 3 Minuten pro Seite. Das sei fast nicht möglich. Aber der Kollege Landshut ist dann quer darüber, hat einfach das Wichtigste rausgepickt. Wie findest du das Vorgehen?
Ja, es hat sicher dafür und wieder. Es ist sehr gerichtsfreundlich, dass man nicht eine Stunde, oder generell sehr publikumsfreundlich, wenn man das stundenlang zuhören muss. Ja, sie wird dann irgendwann anstrengend. Es birgt aber vielleicht auch ein bisschen Gefahr, dass das Gericht sich die Mühe nicht mehr nimmt, um alles noch anzulesen, möglicherweise.
Ja, vor allem nach diesen vielen Plädoyer, dem vielen Papier.
Ist möglich, ja.
Ja, ist möglich. Die Gefahr ist gross. Auf was man einfach achten muss, ist, dass wenn man grosszügig überspringt, dass dann das gleich als verlesen gilt.
Genau, da gehe ich davon aus, dass das der Kollege Landshut am Anfang geklärt hat, sonst würde er das ja wahrscheinlich nicht machen.
Ja, ja, sonst wäre es ja widersinnig.
Ja, sonst der ganze Aufwand für nichts. Und,
dann wäre es dann für die Gerichtsschreiberin einfach nur noch ein Streichen
gewesen. Genau, seitenweise durchstreichen, ja, das wäre einfach. Ja.
Das schnellst geschriebene Protokoll ever. Übrigens ist im Blick gestanden, dort hat sie auch einen Rechtsexperten für Strafrecht und der hat gesagt, er vermute, dass das Gerichtsschreiben ins Urteil bereits geschrieben hat. Jetzt kann man vielleicht dazu noch sagen, in der 9. Abteilung ist es eben nicht so, wie bei der anderen Abteilung, dass das Gerichtsschreiben das Urteil schreibt, sondern grundsätzlich schreiben die, glaube ich, die Richter das Urteil.
Ich glaube, das variiert ein bisschen zu Fall, aber es ist tatsächlich so, dass sie in der 9. keine Audis hat, ja, also keine Auditoren.
Das heisst, der Gerichtsschreiber muss Protokoll schreiben.
Genau, also der Aufwand oder das Aufgabengebiet ist breiter. Entsprechend muss man wahrscheinlich je nach Fall die Urteilsbegründung auf die Richter, also müssen die Richter die Begründung übernehmen, weil Gerichtsschreiber sonst einfach nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.
Ich finde das sowieso komisch, dass gerade in der 9. Abteilung keine Auditor hat. Oder dass man jetzt zumindest jetzt für den Vinzenz-Prozess einen Auditor beizogen hat.
Ja, ist mir auch nicht ganz klar, warum das so gehandhabt wird, ja.
Und ich stelle mir auch die Arbeit relativ langweilig vor, wenn du da stundenlang Protokoll tippst. Je nachdem, wenn es etwas zu tippen gegeben hat.
Ja, höchstwahrscheinlich hat es ja schon etwas zu tippen gegeben, schon nur allein Befragungen werden getippt oder müssen getippt werden.
Ja, das stimmt. Heute hat natürlich besonders interessiert die Entgegnung der Staatsanwalt. Gemäss NZZ hat der Gandrian etwas ganz Lustiges gemacht. Er ist nämlich ausgegangen von der Verteidigungsstrategie. Die Verteidigung in der Defensive ist, was macht sie denn? Und dann hat er so verschiedene Strategien aufgerollt und hat dann gerade Beispiel genommen aus dem Prozess und gesagt, eben das ist eben die Strategie und das die im Gesamt einfach eine Vernebelungstaktik. Ergo, alles Nebelpetarden sind schuldig zu sprechen. Die erste Strategie, die er scheinbar genannt hat, sei Schattenboxen. Man gebe so das Gefühl, dass man etwas mit grossem Eifer bekämpft, was aber einzig Verwirrung auslöse. Also mir kommen da gerade Strategien in den Sinn, wo ich ja da den Kurs gemacht habe beim Stefan Bernard.
Ja, beziehungsweise ist ja dann umgekehrt. Das ist ein Schattenboxen gegen Schattenboxen, oder?
Wieso meinst du?
Ja, wenn die Staatsanwaltschaft das aufbringt, das sei eigentlich nichts, wo man die Luftbox zum Verwirrung stiften, dann verwirrt sie ja selber. Dann boxt sie ja allenfalls auch die Luft.
Also ich finde das rhetorisch, als Ansatz finde ich das genial und erinnere mich auch ein bisschen an Cicero, der auch so mit rhetorischen Elementen versucht hat, die Sache auch spannend zu gestalten.
Ja, das ist eine Kunst, dass einem die Leute zuhören. Und das ist es.
Also du hast sofort die Aufmerksamkeit.
Ja, natürlich. Und man fängt an Hirnen. Das ist dann wieder das Gefährliche, wenn man zu fest anfängt, um Hirn und nicht mehr zulässt. Aber man hat Aufmerksamkeit.
Also, rhetorisches Element ist genial, ob es dann hinten raus auch so wirkt, weil ja jetzt wieder eine Woche vorbeigeht und irgendwann das Gericht.
Ja, das ist ein bisschen anders. Aber man hat die unteilte Aufmerksamkeit gerade in dem Gerichtssaal.
Ja, nein, ich finde, Gandrian hat das genial gemacht. Dann immer gemäss Gandrian, eine weitere Verteidigungsstrategie sei die Vereinzelungsstrategie, wie er das so nennt. So seien Sachen einzeln komplett aus dem Zusammenhang gerissen worden. Schaue man sich den Zusammenhang an, dann würden diese Beispiele zu reinen Fantasieprodukten.
Ja, das würde wahrscheinlich der ein oder andere Verteidiger auch über die Staatsanwaltschaft sagen. Je nach Fall. Also das ist ja in dem Fall eine Strategie, die eine Seite der einen und die andere Seite der anderen vorwirft.
Dann die dritte Strategie, die er genannt hat, ist die Strategie der Aktenverdrehung. Ja, wunderbar, wo hat er das her? Ich muss ihn unbedingt fragen, wo er das her hat. Also, das ist das, wenn die Vereinzelungsstrategie nicht funktioniere, komme es typischerweise zur Strategie der Aktenverdrehung. Also, ich zitiere da aus der NZZ. Mit Empörung wird behauptet, ein X sei ein U. Mit Erstaunen habe die Anklage zur Kenntnis genommen, wie oft diese Karte ausgespielt worden ist.
Schöne Benamsung von dieser Strategie.
Ich nehme wirklich Wunder, woher er das hat. Und als allerletzte Karte klammere sich die Verteidigung dann an Zeugen, die gelogen haben sollen. Und dann nennt er Jens die Namen und sagt, es sei ja schon unglaublich, die Häufung von Zeugen, die systematisch sollen gelogen haben und sich verschworen haben. Gegen die Beschuldigten. Gemäss Gandran sei das unmöglich.
Gut, also wir wissen alle, dass also Zeugenaussagen nicht zwingend müssen gelogen sein. Möglich, dass das vorliegend so ist, aber man kann sich auch nicht mehr an jedes Detail erinnern. Also das ist ja durchaus.
Ja, und Erinnerungsvermögen ist etwas Wandelbares. Das ist einfach nicht etwas Festes. Und allenfalls sind ja die Zeugen durchaus interessengeleitet gewesen. Ob es dann bewusst gelogen ist oder nicht.
Durchaus möglich, ja.
Aber eben, wir kennen ja die Aussage alle nicht. Ich meine, es ist ja immer noch Endzeit. Es ist wirklich schade, dass wir das Plädoyer nicht kennen. Aber er schreibt, da geht es jetzt um Besuch in den Stripclubs.
Das ist ja das, was die grosse Bevölkerung eigentlich am meisten amüsiert. Teil.
Und er sagt, eben, es sei gar nicht wichtig, ob jetzt Netzwerke zum Job von Vinzenz gehören oder nicht. Dafür brauche ich keine seitenlange Zitat, weil eigentlich sei das ja klar. Und ob der Vinzenz ein guter Verkäufer sei, ja oder nein, sondern ob eben der Besuch in den Stripclubs erlaubt sei.
Und er ist der Meinung, das ist nicht so gemäss NZZ.
Ja, natürlich. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
Ich tue mich dazu nicht öffentlich äußern.
Bist du schon mal in einem Stripclub gewesen?
Auch dazu tue ich mich nicht äußern.
Ich weiss nicht, ob man in diesem Podcast ein Aussageverweigerungsrecht hat.